Dann nochmal Shalom. Viele Leute. Für mich sind es viele Leute. Das ist das erste Mal, dass ich vor so vielen Leuten rede. Dann ein bisschen nervös darf ich sein. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, saß ich dort vorne. Mein Opa war hier vorne und hat auch über Israel gesprochen. Und der Osterkonferenz war Jonathan hier und hat auch über den Werk erzählt und über Israel und wie das Thema Israel so wichtig war in den Mitternachtshof für uns. Und die Frage ist, ja, warum ist Israel so wichtig? Warum müssen wir über Israel sprechen? Was bedeutet es? Was bedeutet es für mich? Ich bin jetzt 3 Wochen schon im Ausland, ich war in Deutschland, jetzt 1 Woche in den Bergen, in der Schweiz, in Adelboden. Und dann dachte ich auch, ja, als Schweizer hier so schön, angenehm, alles sieht so schön, alles ist so ruhig, keine hupt auf die Straße, kein Raketenalarm. Warum sollte ich mich interessieren für Israel? Warum ist Israel so wichtig für uns, für euch, die hier jetzt in Europa, in der Schweiz sind? Und ist sehr einfach. Wir haben Gottes Wort. Ich habe hier meine Reisebibel dabei. Und es beginnt mit Israel und in Offenbarung, es endet auch mit Israel. Israel finden wir überall in Gottes Wort. Das Alte Testament hat sehr viele Prophezeiungen. Und Großteil von diesen Prophezeiungen reden über Israel. Aber die haben sich noch nicht erfüllt. Es dauert noch. Gott ist am Wirken. Und ein Teil von seinem Plan ist das Land Israel, das Volk Israel. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir über Israel reden. Dass wir wissen, was sagt Gottes Wort über Israel. Aber es ist auch sehr wichtig in der heutigen Atmosphäre. Israel ist in den Weltmedien. Viele Leute behaupten Sachen über Israel. Und deswegen müssen wir unsere Meinung prüfen und sagen, ja, warum glauben wir etwas über Israel oder warum glauben wir etwas nicht über Israel? Wieso stehen wir für Israel oder auf der anderen Seite andere, wieso stehen sie nicht mit Israel? Das muss man sehr gut prüfen. Und deswegen heute möchte ich den Generalthema, das wir heute haben, auserwählt, angefochten und gesegnet Volk Israel durchnehmen. Und das erste ist auserwählt. Gott hat das Volk Israel auserwählt. Ich kann mich gut erinnern, einmal war Nati, mein Vater und ich, wir saßen bei meinen Eltern und wir haben uns diskutiert, Auserwählung und Nicht-Auserwählung und so weiter und so fort. Und wenn wir drei reden, für die, die vom Außen schauen, das könnte sein, aussehen, als ob wir streiten, aber nein, das waren wir nicht, sondern wir hatten unsere Meinung und ich war jung, ich dachte, ich weiß alles besser und ich muss alle bezeugen. Aber die Wahrheit ist, Gott ist souverän und Gott kann eine Wahl treffen. Es ist egal. Gott hat Abraham auserwählt. Er hat gesagt, Abraham, komm, geh. Lesen wir warum? Nicht wirklich. Und beim Volk Israel aber haben wir eine Erklärung. Wir kriegen eine Erklärung. Eine Erklärung ist, ja, obwohl ihr nicht so groß seid, obwohl ihr so klein seid, habe ich euch erwählt. Die Größe spielt keine Rolle. Ich denke, viele von uns fühlen uns klein. Und das ist gut. Weil gegenüber Gott sind wir auch alle klein. Und so wählt Gott das Volk Israel nicht, weil sie die Größte sind, sondern eher umgekehrt. Die sind klein. Aber Gott ist Liebe. Das sagt uns Johannes in Johannesbrief. Und deswegen hat er Israel auserwählt. Aus Liebe zu seinem Volk, sagt er ganz klar und deutlich hier in unserem Text. Aus Liebe hat er das Volk Israel auserwählt. Aber nicht nur das. Wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott ein Eid gibt, wie er Abraham, Isaac und Jakob gegeben hat, dann wird er es auch halten. Er verändert seine Meinung nicht. Wenn er uns etwas verspricht, er wird es halten. Und wenn er das Volk Israel etwas gegeben hat und wenn er die Väter einen Segen versprochen hat, dann wird er es auch halten. Und kurz, was hat er versprochen? In 1. Mose 12, Vers 7, ein Land. Dieses Land werde ich dir geben, sagt er an Abraham. Ein Segen. Er sagt es ganz klar und deutlich, ich werde segnen die, die dich segnen, und ich werde verfluchen die, die dich verfluchen. Da sagt er in 1. Mose 12, 2 und 3 und 26, 4 und 28, 14. Aber das Wichtigste, er verspricht ihnen, ein Gott zu sein, das Gott Israels zu sein. Und das sehen wir in 1. Mose 17, 7. Und ich kann jetzt hier noch ganz lang reden über alle Versprechungen, das Gott gegeben hat an das Volk Israel, an die Väter. Aber wir sehen, wegen dieser Eid, wegen dieser Versprechungen, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, die Väter gegeben hat, hat er Israel auserwählt. Aber die Tatsache, dass Israel auserwählt wurde, heißt noch lange nicht, dass Israel keine Verantwortung hat. Wenn Gott Adam und Eva im Garten Eden gesetzt hat, er hat sie erwählt, die sind dort. Er hat gesagt, hier, das ist euren Auftrag, behüte diesen Garten, aber ihr dürft das und das nicht machen. Und Adam und Eva hatten den Wahl gehabt. Möchten wir jetzt gehorsam sein? Möchten wir unseren Auftrag erfüllen oder nicht? Das Gleiche ist mit dem Volk Israel. Das Volk Israel wurde gewählt. Und wir sehen hier in 2. Mose 19, Vers 6, ihr sollt ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Was ist ein Priester? Ein Priester ist jemand, der die Leute zu Gott ruft, der Gott wahrmacht für die Leute. So ein Volk musste Israel sein. Der Wahl war da. Gott hat sie erwählt, um das zu sein. Und trotzdem haben sie es nicht wahrgenommen. Die haben ihren Auftrag nicht erfüllt. Und so auch im 5. Mose, kurz vor dem Tod Mose, kurz vor dem Eingang in das Heilige Land, warnt Gott sie. Und er sagt, bitte, wähle das Leben. In 5. Mose 30, Vers 19, wähle das Leben. Und so sehen wir, wenn Gott das Volk Israel auserwählt hat, wenn Gott jemand auserwählt, ist es zum Heiligtum. Aber auf der anderen Seite, diese Auserwählung heißt, ja, es gibt einen Auftrag. Es gibt etwas zu tun. Aber leider hat das Volk Israel es nicht wahrgenommen. Haben nicht gehorcht. Und deswegen ist Israel auch angefochten. Auf der einen Seite, weil sie das auserwählte Volk ist, sehen wir durch die ganze Geschichte, dass immer wieder wollten Leute sie töten. Pharao hat gesagt, jeder Junge muss getötet werden. Amalek, als Israel aus Ägypten rausging, ein Volk von Sklaven, die keine Ahnung haben vom Krieg führen. Was macht Amalek? Greift sie an in Rephidim. Goliath sagt, ja, euren Gott kann nichts. Ich werde euch besiegen. Ich und mein Gott. Ich habe gestern mit dem Jugend gesprochen über Buch Esther. Haman wollte das jüdische Volk vernichten. Antiochus Epiphanes, 167 vor Christus. Kaiser Hadrian hat es auch versucht. In moderner Zeit Hitler und Hamas und Iran und die Feinde von Israel sind genau gleich. Ihr Ziel ist, Israel zu vernichten. Und so ist Israel immer wieder angefochten, immer unter dieser Druck. Und seit der Zeit Abraham war Israel anders, nicht wie alle anderen Völker. Als Abraham eine Frau sucht für seinen Sohn, für Isaak, sagt er, ja, nicht von dieser Völker, nicht von dieser Welt, nicht von meiner Umgebung, die heidnisch ist. Und so ist das Volk Israel auf der einen Seite, wird immer angegriffen, auf der anderen Seite abgesondert. Und das bringt immer wieder Schwierigkeit für dem Volk Israel. Und auf der anderen Seite, Israel immer wieder war ungehorsam. Ungehorsam gegenüber Gott. Und so sagt Gott, ich werde euch bestrafen. Pass auf. Richterbuch zeigt uns das. Immer wieder, das Volk Israel ist ungehorsam. Gott lässt die Völker außenrum Israel angreifen. Israel betet, tut Buße und kommt wieder zurück. Gott hilft ihnen und so besiegen sie wieder. Diese zwei Seiten, auf der einen Seite Völker, die neidisch sind, die Israel angreifen möchten, auf der anderen Seite Gott, Israel ist immer wieder angefochten. Aber es ist nicht nur, was wir von außen sehen, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf zwischen Gott und Satan. Nati hat letztens auch darüber gesprochen, aus Epheser, aber in Daniel sehen wir das auch. In Daniel sehen wir, dass ein geistlicher Kampf stattfindet. Etwas, das wir vielleicht nicht sehen, aber wir kriegen es hier zu spüren. Amalek, Gott sagt über Amalek, ich werde gegen Amalek kämpfen, von Generation zu Generation, immer wieder. Es ist ein geistlicher Kampf. Haman, er ist nicht einfach ein Person, er ist ein Nachkommen von Amalek. Wir sehen durch die Geschichte Israel immer wieder dieser geistliche Kampf. Satan möchte Israel vernichten. Und warum? Deswegen, Gottes Wort. Weil Gott versprochen hat, ich habe für Israel einen Plan. Ich werde meinen Plan vollbringen. Und damit Gott es nicht machen kann, möchte Satan Israel vernichten. In Daniel sehen wir, ein Beispiel für diesen Kampf, als Daniel betet und es dauert 21 Tage, bis er eine Antwort bekommt. Und der Engel, der kommt, erklärt ihm, was genau passiert ist. Warum ist diese Zeit? Was geschieht in der unsichtbaren Welt? Ein geistlicher Kampf zwischen Gott und seine Engel und Satan. Epheserbrief gibt uns auch ganz klar und deutlich. Und deswegen müssen wir die Ausrüstung Gottes tragen. Und deswegen ist Israel immer wieder angegriffen und angefochten hier in dieser Zeit. Das Volk Israel ist zwar sehr eifrig. Viele im Volk Israel lieben Gott, so sagen sie. Aber die sind blind. Die sehen Jesus nicht. Und deswegen ist dieser Kampf da. Und in dieser Kampf sehen wir heutzutage sehr klar und deutlich Antisemitismus weltweit. Weltweit sehen wir das. Ich habe heute gelesen, die israelische Team in Fahrradfahren kann in der Giro d'Italia nicht mitmachen. Ja, man kann ihre Sicherheit nicht sichern. In Flensburg letzte Woche hat eine aufgehängt in seinen Laden, Juden sind nicht gewünscht. Und als man ihn angesprochen hat, sagt er, na, ich bin kein Antisemit. Ich mag einfach die Juden nicht. In der UNO Hat jemand verfolgt, was in der UNO jetzt passiert? Ja, Terror wird belohnt. Hamas wird belohnt. Ja, sollen wir noch ein paar Juden töten, dann kriegen wir ganz Israel vielleicht. Das ist der, was wir in der UNO sehen. Statt auf der Seite Israels zu stehen, stehen sie auf der Seite Hamas. Aber leider sehen wir, dass dieser Antisemitismus kommt auch in die Gemeinde. Wir sehen, dass die Gemeinde nicht mehr die Rolle Israels in Gottes Plan sieht. Die sagen, ja, vielleicht hat Gott Israel verworfen. Vielleicht ist Israel nicht mehr das auserwählte Volk. Wir sind die auserwählte Volk. Nein. Gott ändert seine Meinung nicht. Und wenn er in 5. Mose gesagt hat, ich habe Israel auserwählt, dann hat er Israel auserwählt. Und wenn er sagt, ich habe Israel lieb, dann hat er Israel lieb. Und wenn er sagt, wegen den Eid werde ich das tun, dann hat das nichts mit uns zu tun. Es hat mit Israel zu tun. Und er wird es vollbringen. Aber leider, diese Ersatztheologie ist in die Gemeinde reingekommen. Es ist eine sehr gefährliche Theologie. Weil, wenn Gott seine Meinung verändert hat, vielleicht morgen wird er aufstehen und sagen, nein, die Christen passen nicht. Ich beginne etwas Neues. Ja, ich wähle jemand anders. Was für eine Sicherheit haben wir, wenn Gott nicht sein Wort hält? Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir auch aufpassen. Wir müssen aufpassen, Gottes Wort klar und deutlich zu lesen, zu verstehen und auch die Rolle Israels darin sehen. Und trotz dieser Schwierigkeit, dass Israel in den ganzen Generationen durchging, der Prophet Habakuk lebte in einer sehr schwierigen Zeit. Die Chaldäer sind in das Land gedrungen, die haben Israel zerstört. Und er kommt auch mit dieser Frage, ja, warum Gott? Hast du uns verlassen? Hast du uns vielleicht vergessen? Aber am Ende versteht er, nein, Gott liebt sein Volk. Gott hat einen Plan für sein Volk. Und deswegen kann er am Ende sagen, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Obwohl alles schwer aussieht, kann er mit Freude vor dem Herrn stehen. Ich habe gerade mit jemand gesprochen und die haben gefragt, ja Ariel, was ist die Lösung? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber was weiß ich? Gott hat einen Plan und er wird dieses Plan vollenden. Er wird es machen. Nicht ich, nicht Bibi, nicht IDF, nicht der UNO, sondern er wird es tun. Und so kommen wir, das Volk Israel ist gesegnet. Israel hat ihren Auftrag nicht erfüllt. Das wissen wir. Jesus ist nicht ihr Messias. Noch nicht. Aber es kommt noch der Zeit. Trotzdem, durch die ganze Geschichte Israels, genau wie wir hier in Jesaja sehen, hat er immer ein treuer Überrest. Immer war in Israel eine Gruppe, die treu war zu Gott und zu seinem Wort, die gläubig war. Und wir sehen das durch die ganze Geschichte. Als das Volk Israel aus Ägypten rausging, die haben eine einmalige Erlebnis gehabt. 10 Plagen, Plagen, die noch nie zuvor waren und sind noch nie passiert. Weiterhin. Die kommen zum Berg Sinai. Ein einmaliges Ereignis, wo das ganze Volk die Stimme Gottes hört. Nicht ein Prophet, nicht 2 Propheten, sondern ein ganzes Volk hört die Stimme Gottes. Und trotzdem, die verlieren ihren Glauben. Als die Kundschafter zurückkommen von Israel, nach 40 Tagen in Israel, berichten sie, oh, das Land ist wunderbar. Und tatsächlich, das Land ist wunderbar. Ich empfehle euch, kommt mit, erlebe dieses Land. Das Land ist wunderbar. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wo wir Schnee im Hermon haben und Wüste im Süden. Ein wunderbares Land. Aber, immer kommt ein Aber. Warum muss man das so schön? Aber, wir haben Krieg manchmal. Aber, es gibt Riesen dort. Wir können nicht. Aber da stehen zwei auf. Zwei, die Glaube haben. Kaleb und Josua. Die zwei Einzigen, die dort stehen. Und sagen, nein, habt ihr vergessen, was Gott mit uns getan hat? Wir müssen glauben, Gott kann es machen. Aber die waren die Überrest. Und die waren die, die ins Land reingekommen sind. Und die anderen nicht. Jahre vergehen. Elia wirkt im nördlichen Reich in Israel und er macht alles richtig. Er zeigt das Volk Israel, Gott bringt Regen. Er bringt Feuer vom Himmel. Er hat persönliche Zeichen an König Ahab gegeben. Hier, ich renne vor die Kutsche. Hier, ich bringe Regen von Gott. Aber nichts hilft. Obwohl das Volk sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Was machen sie? Die gehen nach Hause und die sagen, ja, der Herr ist Gott, Baal bringt Regen, der macht das, die ist das. Jeder Glücksbringer. So ist das Volk Israel heute. Die haben Glücksbringer. Und er wünscht sich tot. Er sagt, was kann ich mit diesem Volk anfangen? Es gibt keinen, der glaubt. Und er geht zu Berg Sinai und er sagt, Gott, nimm mein Leben, ich habe genug davon. Ich bin der Einzige. Was sagt Gott zu ihm? Nein. Ich habe ein treuer Überrest. Ich habe ein treuer Überrest im Volk Israel und die 7000, die nicht ihren Füße gebeugt haben vor dem Baal. Jahre vergehen. Daniel und seine Freunde, die gehörten alle zur Verwandtschaft des Königs. Und der König war gottlos. Das Volk war gottlos. Aber die haben gesagt, nein, es ist uns egal. Wir werden beten, wir werden glauben, wir werden gehorsam bleiben. Es ist sehr interessant zu sehen, als die Freunde von Daniel weigern sich zu beugen vor dem Statue. Und der Nebukadnezar sagt, ja, ich gebe euch noch eine Chance. Was sagen die? Das werden wir nicht machen. Und unser Gott kann uns vom Feuer retten. Aber auch wenn er das nicht tut, werden wir nicht uns verbeugen. Ein treuer Überrest, die komplett an Gott vertraut, die an Gott angewiesen sind. Pfingsten, die erste Gemeinde, Shavuot, Wochenfest, wird die erste Gemeinde geboren. Es ist interessant, als ich meine Ausbildung gemacht habe als Reiseleiter, dann lernen wir Islam, Judentum, Christentum auch. Und dann mussten wir, ich nicht, ich habe es gerne gemacht, aber die anderen mussten Matthäus-Evangelium lesen, Apostelgeschichte und Römerbrief. Und dann kam einer zu mir und hat gesagt, Ariel, ich wusste das gar nicht. Das Neue Testament ist eine theologische Diskussion zwischen Juden. Und tatsächlich die erste Gemeinde, eine jüdische Gemeinde, die an Jesus glaubt, obwohl das ganze Volk ihm verweigert hat, obwohl er gekreuzigt wurde, 50 Tage vorher. Ein treuer Überrest bleibt. Jahre vergehen. Und wir finden immer wieder durch die ganze jüdische Geschichte einen treuen Überrest. Hillel der Zweite. Hillel der Zweite war eine sehr wichtige Person in der jüdischen Geschichte. Der jüdische Kalender heute hat er festgelegt. Der jüdische Kalender ist ein Mondkalender und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Früher war der Sanhedrin, der jüdische Hohe Rat. Und die haben geguckt, jeden Monat, wann beginnt der Monat und wann endet es. Und sie haben es entschieden. Aber er hat gesagt, ja, das Volk Israel ist überall zerstreut. Wir können das nicht mehr so machen. Obwohl ich der Chef von Sanhedrin bin, wir müssen es festlegen. Und so hat er den Datum festgelegt. Nur in Klammern seht ihr diese Tafeln hier. Das ist der erste Kalender, das wir weltweit gefunden haben. In Israel, Tel Geser. Und er hat sich, er hat gesagt, er glaubt an Jesus. Er hat sich taufen lassen. Er hat seine Jünger gesagt, der ist der Messias. Jakob ben Chaim. Jakob ben Chaim ist vielleicht nicht für euch ein Begriff, aber für viele Juden ist er ein Begriff. Weil er hat eine von den ersten hebräischen Bibeln gedruckt. 15. Jahrhundert, 15. 16. Jahrhundert. Das ist ein Blatt von dieser Bibel. Wir haben den Text auf der einen Seite und verschiedene Auslegungen und Erklärungen. Er war sehr gelernt in Hebräisch. Wenn ihr mal eine hebräische Bibel gesehen habt, hier ist es ein bisschen klein, aber ihr seht, es gibt immer wieder Punktierung. Im Urtext zum Beispiel in den Totes Meerschriftrollen sind die Punktierungen nicht da. Die sind hier, um uns zu lernen, wie man das ausspricht und liest. Und es war die jüdische Traditionen und Leute wie Jakob ben Chaim, die das gemacht haben. Und er war gläubig. Er war gläubig. Er hat Jesus als sein Herr und Heiland anerkannt. Samuel oder Schmuel, und sein Nachname ist ein bisschen zu schwierig für mich vorzulesen, aber eine Jude, er sollte eigentlich Rabbiner werden und er ist Christ geworden. Und als er Christ geworden ist, hat er gesagt, ja, ich möchte mein Leben Gott geben, Jesus geben. Und so hat er den Alten Testament in Chinesisch übersetzt. Das Neue Testament auch. Und er hat in China missioniert. Und er hat eine Universität auch in China gegründet. Diese kennt ihr wahrscheinlich. Das ist der Benjamin de Israeli. Er war der ehemalige Premierminister von England. Und er war Jude, der an Jesus geglaubt hat. Und als Königin Victoria ihn getroffen hat, das war seine Arbeit, er musste die Königin auch sehen, dann hat sie ihn gefragt, ja, was bist du mehr, jüdisch oder christlich? Dann hat er eine Antwort gegeben, ich bin das leere Blatt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und da sehen wir, durch die ganze Geschichte Israels, hat Gott immer ein treuer Überrest im Volk Israel. Es ist sehr schön zu sehen, Nati kann sicher bezeugen, als wir aufgewachsen sind in Israel, war die Gemeinde sehr klein. Wir hatten Jugendtreffen von ganz Israel, dann waren wir vielleicht 60 Leute. Heute, mein Sohn geht zu einem Treffen von seiner Alter, er ist 13, das heißt 7. und 8. Klasse. Und die sind 300-400 Jungs nur, nicht alle zusammen. Es wächst. Die treue Überrest in Israel wächst. Aber nicht nur das. In jeder dunklen Zeit hat Gott Licht geschenkt zum Volk Israel. Adam und Eva. Als Adam und Eva im Garten Eden sündigen, sagt Gott, so, weg mit euch. Nein, das sagt er nicht. Was sagt er? Ja, der Tod ist gekommen. Ihr habt gesündigt. Sünde ist gekommen. Aber trotzdem, ich lasse euch nicht alleine. Er gibt ihnen Hoffnung. Eine messianische Hoffnung. Es gibt Licht, auch in dunklen Zeiten. Und das sehen wir auch in der Geschichte Israels immer wieder. Jesaja. Jesaja lebte und wirkte in einer sehr schwierigen Zeit. Es ist der Beginn von dem Fall von Judäa. König Ahas, einer von den schlimmsten Königen Judäa. Und obwohl er in dieser Zeit lebte und obwohl das sehr schwierig war, über wem redet Jesaja immer wieder? Über Jesus. Wenn ihr mal mit Juden diskutiert, über missioniert, Jesaja ist ein guter Platz anzufangen. Und er redet nicht nur über den Jungfraugeburt, was wir in Jesaja 7 sehen, sondern er sagt, es wird ein Königreich bleiben. Es wird der König kommen, der ewig König ist. Ahas, du bist schlecht, das wissen wir. Du bist Gott untreu. Aber Gott wird den Sohn Davids bringen. Immer durch die messianischen Verheißungen sehen wir Hoffnung. Als das Volk Israel zurück nach Israel kommt, aus dem babylonischen Exil, kommen sehr wenige. Sehr wenige. Ungefähr 50.000. Und die bauen einen Tempel. Nicht dieser, das ist Modell von Jerusalem, von Tempel zur Zeit Jesu. Könnt ihr im Israel-Museum besuchen. Und die sehen so ein kleines Gebäude. Und die Feinde um ihn möchten alles stoppen. Und dann kommt der Prophet Malachi und sagt, Leute, ich werde kommen. Ich werde kommen. Wie er sagt, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr. Es ist vielleicht für euch klein, vielleicht weint ihr, weil es nicht perfekt ist, aber es kommt, ich komme. Aber es ist viel mehr als das. Gott hat wie viele Feiertage gegeben? 7. Nur 7. Und 4 davon am Anfang vom Jahr und 3 am 7. Monat. Der Anfang vom Jahr sollte eigentlich wann sein? Frühling. Passa. Passa ist der erste Feiertag. Passa und dann ist der Fest der ungesäuerte Brot, der Fest des Erstlingsgraben und 50 Tage fast später haben wir den Erstlingsbrot, der Wochenfest. All diese Feste haben zwar mit der Vergangenheit von Israel zu tun, aber die haben sich auch in Jesus erfüllt. Passa hat sich in Kreuzigung Jesu erfüllt. Jesus ist um 3 Uhr mittags gestorben am Kreuz. Um 3 Uhr mittags im Tempel wurde der Passalam geschlachtet. Jesus ist unser Passalam, der für uns gegeben wurde. Ich habe erwähnt, die erste Gemeinde, Wochenfest, Erstlingsbrote, die ersten Gläubigen aus der Gemeinde. All diese 4 Feste, die in den ersten Teil vom Jahr haben sich erfüllt in Jesus und in die Gemeinde. Diese Woche haben wir in Israel Rosh Hashanah gefeiert. Mehr darüber hier, Rosh Hashanah. Aber Rosh Hashanah ist einer von den komischen Feiertagen. Die Feiertage, die wir nicht so verstehen, und das ist auch dort oben geschrieben, heißt eigentlich Sichron Truah, ein Posauner zur Gedächtnis. Was sollte man gedenken? Steht nicht geschrieben. Was soll man tun? Ein Posauner zur Gedächtnis, das ist alles. Aber interessant ist, das ist der einzige Feiertag, das im Dunkeln gefeiert wird. Was meine ich im Dunkeln? Das jüdische Kalender, ein Mondkalender. Passa, Vollmond, immer mit dem Mond. Das ist, wo kein Mond ist. Wo es dunkel ist, wo es eine dunkle Zeit ist. Was sollen sie gedenken? wenn es dunkel ist, wenn es schwierig ist, wenn es eine Zeit ist wie jetzt, wie heute, wo Antisemitismus weltweit ist, wo die Feinde ringsherum angreifen. Was sollen sie gedenken? Ja, nicht vergessen. Gott hat einen Plan. Gott bewacht über Israel. Genau wie Paulus zu Timotheus, halte in Gedächtnis, auch für uns, halte in Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids. Nicht vergessen, was Jesus getan hat. Nicht vergessen, Jesus hat den Plan Gottes erfüllt. Und Gott wird seinen Plan zu Ende bringen, auch mit uns und auch mit dem Volk Israel. Halte im Gedächtnis. Und dann kommen die zwei anderen Feiertage, und Entschuldigung, ich habe das nicht die richtige Reihenfolge hier, aber dann kommt Yom Kippur, Versöhnungstag. Der einzige Tag, wo der Hohepriester ins Allerheiligtum ging und ein Opfer gebracht hat für sich selber und für dem Volk Israel. Und was hat das Volk Israel gemacht? Sie saßen draußen und haben gewartet, zu gucken, ja, kommt er jetzt raus? Wird er das überleben? Wird der Opfer akzeptiert? Und so sind wir auch. Wo ist unser Hohepriester? Hebräerbrief sagt uns, Jesus ist im Himmel, im Tempel und dient. Und wir warten, dass er zurückkommt. Wir warten, dass er zurückkommt. Und zu Gott muss ich gar nicht erklären. Der Vers aus Amos erklärt uns das sehr gut. Sukkot ist ein Sukkot-Laubhütterfest. Und es steht geschrieben, an jedem Tag werde ich die verfallene Hütte, Laubhütte, Davids aufrichten. Der Reich Gottes. Und so sehen wir, Israel wurde auserwählt. Israel ist angefochten. Israel ist gesegnet. Und was bedeutet es für uns heute? Für uns heute ist es eine schwierige Zeit. Weil es ist eine Zeit, wo wir auch geprüft werden, zusammen mit Israel. Es ist eine Zeit, wo wir auch entscheiden müssen. Das Rückkehr vom Volk Israel ist Anfang von Erfüllung von Prophezeiung. Genau wie damals sind weniger gekommen. Die zionistische Bewegung beginnt mit einer kleinen Gruppe, die ja nicht viel verloren haben und sagen, ja, nee, nicht viel zu verlieren haben und sagen, ja, wir kommen nach Israel. Wir gehen nach Israel. Aber heute sind wir in einem Punkt erreicht, wo es ganz anders ist. Die Mehrheit vom Volk Israel lebt in Israel. Seit ein paar Jahren. Und die Antisemitismus weltweit bringt sie noch weiter. Und gleichzeitig, als diese zionistische Bewegung angefangen hat, hat Satan gemerkt, oh oh, es beginnt. Prophezeiung beginnt sich zu erfüllen. Ich muss gegen Israel kämpfen. Und so beginnt Terror und Angriff. Der Unabhängigkeitskrieg. 5 arabische Länder greifen Israel an. Wir haben einen Krieg nach dem anderen. Und wenn wir die Kriegsberichte lesen, sehen wir, es ist nicht Israel, der die gewonnen hat. Nein, Israel kann nicht gewinnen. Es ist Gottes Hand, der sie schützt und bewahrt. Posaune zu Gedächtnis ist für uns eine Erinnerung, für Israel eine Erinnerung oder ein Wecker. Israel, wach auf. Wach auf. Und wir haben auch eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe, das Volk Israel zu Glaube zu reiten. Wie können wir das tun? Mein Vater sagt immer, ich bin ein bisschen zu alttestamentlich. Immer wieder gehe ich zum Alten Testament. Ich liebe das Alte Testament. Aber das reizt immer das Volk Israel. Ja, ihr Christen, ihr habt das Neue Testament. Das ist für euch. Überlasst das Alte Testament für uns. Nein, das ist alles das Wort Gottes. Ich war mal mit einer Gruppe in Jerusalem und ich und der Busfahrer saßen und hatte wieder mal eine Möglichkeit, ihm zu missionieren. Und ich habe über die Rabbiner gesprochen, über Alte Testament. Und zwei Tische neben uns saß ein religiöser Ehepaar und die Frau wollte dem Mann etwas sagen und er, ich bin am Zuhören. Und am Ende hat er sich endlich gewagt und gesagt, saß er mit uns und dann sagt, bist du ein Yeshiva-Junge, der vom Glaube gefallen ist? Yeshiva-Junge, eine religiöse Schule für Jungs, für Juden. Und gesagt, ja, ich muss dich ganz enttäuschen. Ich bin Christ. Sagt, ah, mit euch Christen? Ich habe viel Probleme. Dann sage ich, ja, wenn du über Geschichte, Kreuzritter und Verfolgung und so weiter, stehe ich auf deiner Seite. Plötzlich hast du gemerkt, was soll ich jetzt sagen? Dann sagt er zu mir, ja, glaubst du wirklich an den Jungfraugeburt? Sage ich, ich? Du sollst daran glauben. Steht doch in Jesaja Kapitel 7. Was steht das in Jesaja Kapitel 7? Das habe ich noch nie gelesen. Und so durch die Kenntnis vom Alten Testament habe ich ihm Jesus vorgebracht. Gereizt. Er hat alles aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was jetzt mit ihm ist. Aber wir sollen ein Licht sein. Wir sollen nicht Angst haben, für Israel zu stehen. Nicht, weil sie perfekt sind. Nicht, weil sie richtig sind, weil sie Gottes Volk sind, weil sie gesegnet sind, weil Gott hat einen Plan mit Israel. Es war sehr schön zu sehen. Heute habe ich gerade gehört, der Samuel Herter hat mir gesagt, ja, hast du gehört, es gab in Genf eine Demonstration, 6000 Leute gegen Israel. Aber für mich war etwas ganz anderes heute. Ich bin zu Kibo gefahren mit meinem Sohn und Mike. Und auf dem Weg, was sehe ich? Ein großer Davidstern. Ein kleiner Lichtpunkt. Und so sollen wir auch sein, obwohl überall demonstriert wird. Wir sollen ein Licht sein. Aber es ist auch eine Warnung für uns. 2. Thessaloniker 2, Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Liebe Geschwister, ich denke, der Thema von Israel ist einer von den Themen, wo wir unterscheiden. Und es ist eine Warnung für uns. Nehmt Gottes Wort ernst. Und wenn Gott sagt, ich habe Israel auserwählt, müssen wir hinter dieser Aussage stehen. Und nicht sagen, Gott hat Israel verworfen. Thessaloniker warnt uns. Und so zum Abschluss. Wir müssen unseren Blick nach oben. Gott, unser himmlischer Vater, wacht über uns. Dann, auch wenn wir Angst haben zu reden, ein Licht zu sein, können wir das machen. Weil er hat einen Plan für uns. Er hat einen Plan für Israel. Er hat Israel nicht vergessen. Israel ist zwar auserwählt, angefochten und gesegnet, aber Gott wirkt. Ezekiel 37, Tal voller toter Gebeine, die gesammelt werden. So werde ich Israel zurücksammeln nach Israel. Zecharia 12, sie werden sehen, denn sie durchbohrt haben. Und ich werde meinen Geist über sie gießen. Das kommt noch. Das wird noch kommen. Gott wirkt mit dem Volk Israel. Römer 11. Israel wird gerettet. Israel wird den Messias anerkennen. Denn sie durchbohrt haben. Und bis dahin, was müssen wir machen? Treu bleiben. Und unser Blick zum Himmel richten. Amen.